Herzlich willkommen bei Perspektivwechsel, dem Trainer-Podcast von Home of Goals mit Julia und Paddy.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Perspektivwechsel, Mensch, Trainer, Vorbild. Heute haben wir einen spannenden Gast am Start, Markus Steffen, Techniktrainer mit einem ganz eigenen Bild auf das Thema Techniktraining. Absoluter Experte, hat auch einen eigenen Podcast, darf er wahrscheinlich nachher auch gerne selber nochmal drüber reden, in dem ich selber zu Gast schon gewesen bin. Und ja, herzlich willkommen, Markus. Und zum Einstieg direkt eine Frage, die du erstmal nur mit Ja und Nein beantwortest. Die meisten Techniktrainings sind komplett ineffektiv. Was sagst du zu dieser These? Erstmal nur Ja oder Nein. Wir kommen später drauf zu sprechen.
Nein.
Okay, sehr gut. Dann wirst du vielleicht wissen, in vielen unserer Workshops oder auch Podcasts starten wir immer mit derselben Einstiegsfrage. Und zwar mit der Dankbarkeitsroutine. Das heißt, erstmal Markus, für was bist du heute dankbar?
Also heute bin ich sehr dankbar dafür, dass ich wieder gesund bin und fit bin. Also ich hatte jetzt nichts Schlimmes, aber ich war 2 Wochen raus, was für mich ungewöhnlich war, weil wenn du selbstständig bist, bist du eigentlich in der Regel nicht länger als 2-3 Tage krank offiziell. Aber jetzt hat es mich mal 2 Wochen umgehauen, jetzt bin ich aber wieder fit und freue mich wieder starten zu können, auch bei schönem Wetter. Also dafür bin ich sehr dankbar.
Sehr schön. Dann, das freut mich erstmal, dass du gesund bist und auch hier gesund im Podcast sein darfst. Für was bin ich heute dankbar? Ich bin heute dankbar. Heute Abend ist mal wieder Europa League und dafür bin ich dankbar. Ich finde, das macht irgendwie die Wochen leichter. Also wenn man aus dem Fußball kommt, dann irgendwie abends noch Fußball schauen zu können. Da hat man auch was, auf was man sich abends freuen kann. Deswegen dafür bin ich dankbar, dass heute Europa League ist und ich da den schönen VfB noch mit beobachten kann, solange er noch drin ist. Okay, sehr gut. Dann heißt ja unser Podcast Perspektivwechsel und deswegen ist so ein bisschen die Frage an dich, wann war so der letzte Moment, in dem du die Perspektive mal wechseln musstest? Egal, ob das privat war oder auch beruflich gesehen.
Ich versuche eigentlich ständig eine neue Perspektive einzunehmen, also von meinem eigenen Blick, wenn wir jetzt auf Training zum Beispiel gucken oder generell über Fußball sprechen, mal die Perspektive zu wechseln. Zum Beispiel mache ich viele Workshops für Trainer und Trainerinnen. Und wenn man so in so einer Bubble drinne ist und den ganzen Tag nur Technik macht, muss man sich auch immer in den anderen mal hineinversetzen und auch mal die Perspektive der Trainer und Trainerin einnehmen. Sagen wir mal jetzt einen Workshop bei einem Amateurverein, die vielleicht 2-mal die Woche Training haben, 20 Leute haben, alleine sind, die gucken anders auf Techniktraining, die haben andere Probleme und Bedürfnisse und wollen auch was anderes vom Workshop haben, als wenn ich jetzt beim Nachwuchsleistungszentrum bin, die das vielleicht sogar hauptberuflich machen. Also da wechsle ich oft so die Perspektive und versuche mich wieder hineinzusetzen, wie war das eigentlich, wo ich Amateurtrainer war, was brauche ich jetzt in diesem Moment, und das hilft, glaube ich, dann zum Beispiel, meine Kurse einfach ein bisschen besser zu machen.
Sehr schön, danke dir. Vielleicht kurz und knackig, bevor wir dann, und das wird uns natürlich auch den ganzen Podcast begleiten, das Thema Techniktraining, weil wenn wir schon mal so einen Experten hier haben, dann möchten wir natürlich so viel wie möglich daraus ziehen. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Trainer oder die Zuhörer am meisten interessiert. Aber vielleicht kurz und knackig, wer ist Markus außerhalb vom Techniktraining und vielleicht auch, wie bist du zu dem Spezialisten geworden, der du heutzutage bist?
Ja, also ich bin jetzt seit 10 Jahren selbstständig, also jetzt im 10. Jahr, war Amateur-Fußballtrainer von Bambini bis U19 alles so durchgemacht, war in einem Nachwuchsleistungszentrum Scout und habe Spielanalyse so nebenbei gemacht und hatte mich vor 10 Jahren selbstständig gemacht mit einer Fußballschule, so wie ihr das alle da draußen kennt, Fußballcamps, Schul-AGs, Techniktraining, Athletiktraining, Torwarttraining, alles, um so ein bisschen Geld zu verdienen mit Fußball. Hat zum Glück geklappt, also ich bin aus dem Büroalltag rausgegangen, dann in die Selbstständigkeit, habe eine Fußballschule gemacht und habe mich dann so über die letzten Jahre spezialisiert auf Techniktraining. Und das ist dann in die Richtung Profifußball gegangen, dass ich jetzt viele Bundesligaspieler betreuen darf und jetzt auch Technikfortbildung mache. Und so wer ich jetzt so bin, Fußballverrückter, der einfach Lust hat, sich jedes Mal wieder neu zu challengen und immer weiter zu entwickeln und die Methodik weiterzuentwickeln, persönlich zu wachsen, neue Leute kennenzulernen. So, das bringt mich so von Tag zu Tag immer so auf die Spur.
War das, wenn du sagst, du bist aus dem Büro rausgekommen und hast mehr oder weniger dein Hobby auch zu deinem Beruf machen können, was hast du denn davor gemacht? Also warst du davor auch klassisch im Büro und wie alt bist du jetzt dann vielleicht für die Zuhörer, damit die das auch ungefähr einschätzen können, wenn du sagst, seit 10 Jahren jetzt selbstständig?
Ja, ich bin jetzt 38 und Mitte des Jahres sind dann die 10 Jahre voll Selbstständigkeit. Also dann so mit knapp 29 habe ich mich selbstständig gemacht, war vorher bei einer Baufirma im zentralen Einkauf und habe mich da um Rahmenverträge gekümmert. Also Fliesenverträge, weiß ich nicht, Beton, Zement, was auch immer. Um diese Sachen habe ich mich gekümmert. Alles, was auf der Baustelle so angefallen ist, mal eine neue Bohrmaschine bestellen für die Jungs draußen. Sowas habe ich gemacht. Davor eine klassische Ausbildung zum Industriekaufmann. Zwischendurch nochmal probiert zu studieren. Habe das aber dann nicht zu Ende gemacht. Bin dann einfach wieder in den Job zurückgegangen. Und Fußball war halt immer nebenbei mein Lieblings. Ja, Projekt, sage ich mal, ne? Also 5 Uhr Feierabend, Tasche in die Ecke und direkt wieder auf dem Fußballplatz, Training gegeben, selber gespielt und dann waren von 7 Tage die Woche, 7 Tage die Woche Fußball und dann war es irgendwie an der Zeit, das einfach mal auszuprobieren, wie das ist, nicht gefangen zu sein in diesem Büroalltag, weil für mich war es wie gefangen sein. Es war okay, die Leute waren nett, aber die Tätigkeit an sich hat mir nicht so viel Freude gemacht. Ne, obwohl ich das gut gemacht habe, denke ich mal, aber es war einfach nicht meins. Und jetzt merke ich schon, dass es ein anderes Leben ist, wenn du dich ausleben darfst und nicht nur, weiß ich nicht, Rahmenverträge prüfst und nochmal das nächste Angebot reinholst.
Warst du schon immer in diesem individuellen Trainingsbereich aktiv? Also gerade du hattest vorher gesagt, Fußballschule, Athletiktraining, Techniktraining, oder hattest du auch selber mal eine Mannschaft?
Nee, ich war immer Mannschaftstrainer die ganze Zeit, auch zu Beginn der Selbstständigkeit. Habe ich immer Mannschaften gehabt, war immer Cheftrainer meistens, zuletzt dann auch mal Co-Trainer und da habe ich schon gemerkt, okay, Co-Trainer, das ist vielleicht gar nicht so schlecht für mich, weil ich gerne die Arbeit mit den Jungs und Mädels, die bevorzuge ich so ein bisschen anstatt dieses Drumherum. Also dieses, ja, okay, den musst du aus dem Kader rauslassen, da musst du da mit den Eltern nochmal sprechen, habe ich auch immer gemacht, aber habe dann gemerkt, okay, so diese reine Arbeit an der Person, das macht mir irgendwie ein bisschen mehr Spaß. Und in der Fußballschule war ich ja dann erstmal raus aus dem normalen Vereinsalltag und habe halt so Camps und sowas gemacht und hatte ein Segment Einzeltraining. Und da habe ich gemerkt, oh, irgendwie liegt mir das, so mit Leuten in Kontakt zu kommen im Einzelgespräch, zu gucken, wie kann ich die eigentlich besser machen. Und dann hat sich da so eine, ich sag mal, eine Affinität für gebildet in den letzten Jahren, dass ich, glaube ich, so was in individuellen Kontext das sehr, sehr gerne mache. Und jetzt kommt gerade wieder der Switch, wieder der Perspektivwechsel. Das, was ich dort alles gelernt habe, versuche ich halt jetzt anderen zu zeigen, wie sie das in einem Mannschaftskontext benutzen können, obwohl ich das früher selber nicht so benutzt habe, weil ich halt auch die normale Vereinsbrille auf hatte. Deswegen ist es jetzt gerade auch passend wieder, dass dann da auch wieder ein neuer Blick reinkommt.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Übertrag auch vielleicht zum nächsten Thema. Vielleicht so ein bisschen dieser Ist-Zustand und Soll-Zustand vom Techniktraining oder von dem Training deiner Seite aus. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, du hattest jetzt vorher zumindest gesagt, dass jetzt in der ersten These, dass Techniktraining, die heutzutage stattfindet, komplett ineffektiv, würdest du die These nicht mitgehen. Aber vielleicht beschreibst du mal kurz, wie aktuell in der breiten Masse zumindest aktuell Techniktraining aussieht. Vielleicht erstmal der Ist-Zustand, ohne da jetzt erstmal deine persönliche Meinung damit reinzugeben.
Ja, hängt immer ein bisschen natürlich drauf, davon ab, wo du gerade bist. Ich denke, in vielen Vereinen wird auch gutes Techniktraining angeboten. Aktuell ist ja oft so, dass idealtypisch trainiert wird. Also wir machen jetzt alle Torschuss und wir machen jetzt alle Halbspann-Schusstechnik und der Coaching-Punkt ist, Standbein guckt in Zielrichtung, der Ball muss da getroffen werden, du musst dein Bein durchschwingen. Und von dieser Arbeit glaube ich nicht, dass wir alle abholen. Also grundsätzlich, wir haben schon die letzten Jahrzehnte immer tolle Fußballer und Fußballerinnen rausgebracht und viele können sehr, sehr gut Fußball spielen. Aber ich glaube, dass wir in der Masse in dem Bereich Technik zu schlecht im Coaching sind, also in der Korrektur am Ende. Idealtypisch klappt das noch bei den meisten so einigermaßen, aber jetzt habe ich 10 Kinder bei mir zum Beispiel in der Mannschaft, dann werden es danach 5 können, weil das gute Tipps sind, aber 5 nicht. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Sage ich, ja, okay, du bist eh zu schlecht, Pech gehabt? Oder dann wieder Perspektivwechsel, um zum Anfang des Gesprächs zu kommen, versetze ich mich vielleicht dort rein in dieses Kind und überlege, wie finde ich eine Lösung für dieses Kind, dass das Kind schießen kann danach und muss dann von meinem Idealbild weggehen. Ich muss davon mal wegsehen und sagen, okay, vielleicht gibt es andere Wege, ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und das habe ich so die letzten Jahre für mich versucht zu systematisieren. Ich habe geschaut, wie kann ich eigentlich alle abholen, weil ich es traurig finde, wenn jemand zum Training kommt, begeistert ist, du gibst ihm Tipps und am Ende funktioniert es einfach nicht. Und dann nicht zu sagen, okay, das Kind ist schlecht, sondern eher, ich bin schlecht in dem Moment, weil ich in der Vermittlung irgendwas vielleicht falsch mache, weil vielleicht mein Coaching nicht so gut ist, weil meine Idee vielleicht noch nicht ausgereift ist. Und das versuche ich jetzt so die letzten Jahre so ein bisschen aufzubrechen, dass wir alle Kinder und Jugendlichen und auch die Erwachsenen abholen können, dass sie danach total glücklich sind, weil sie alle einen Flugball mit rechts und links spielen können. Ob der eine das dann mit durchschwingender Technik macht und der andere mit abstoppender Technik, ist mir persönlich erstmal egal. Hauptsache der Ball kommt, ne? Weil dieser Schmerz, irgendwas nicht zu können, das kennt jeder. Du bist Torwart, du bist in der D-Jugend, vielleicht erstes Jahr großes Feld oder C und du kriegst den Ball nicht über die Mittellinie. Du hast Angst, Schmerz, die Leute lachen dich aus, dein Innenverteidiger schießt auf einmal den Abstoß und alle gucken dich komisch an. Und diese Sachen sind ja vermeidbar. Ja, und deswegen glaube ich, dass wir da im Technikbereich so großes Potenzial haben, mehr Leute abzuholen.
Jetzt stecken da schon unfassbar viele Dinge drin, mit denen ich auch oder über die ich mit dir heute auch reden wollte. Vielleicht kurz vorab, Thema Techniktraining und Technik grundsätzlich. Ich kenne das bei uns auch, wenn es immer ums Thema Werte, Persönlichkeitsentwicklung geht, ist häufig einfach, sind es auch inflationäre Begriffe. Was definierst du denn alles zum Thema Techniktraining? Also was gehört da alles dazu? Welche Techniken gehören denn da alles dazu? Weil es ja unfassbar viele Techniken jetzt vor allem speziell im Fußball gibt.
Ja, um die Oberkategorien. Also bei mir, wenn du jetzt so Seminare machst, ich habe 14 Obermodule. Weiß nicht, ob ich alle direkt hintereinander auf die Kette bekomme, aber so Sachen wie erster Ballkontakt oder Ballan- und Mitnahme, wie die meistens ja nennen, dann die Stoßarten, Flanke, Flugball, Torschuss, Passen, Richtungswechsel, Dribbling. Bei mir ist auch im Techniktraining 1 gegen 1 dabei, also nicht nur individual taktische Dinge, sondern auch wirklich technische Dinge, ne, wie Ballführung, Abstandsmodelle, sowas dabei. Defensiv natürlich auch, wie erobere ich eigentlich einen Ball, was machen meine Hände, was macht mein Oberschenkel und so weiter. Und dann sind bei mir noch Sachen wie Kopfball dabei, Standardsituation, aber da eher vom Schützen gedacht. Also wie führe ich eigentlich eine Ecke vernünftig zum Beispiel aus oder einen Freistoß. Ja, und das sind so die Hauptkategorien, würde ich sagen. Die sind natürlich alle nochmal gesplittet in Unterkategorien, in verschiedene Modelle, die man so benutzen kann. Aber das sind, glaube ich, so die groben Sachen.
Und wie siehst du das, also bei dir, ich habe ja jetzt auch schon viele Videos und auch so kleinere Impulse von dir mitbekommen, was ich super, super spannend bin, weil du brutal im Detail bist. Was würdest du sagen, was unterscheidet deine Herangehensweise vom Techniktraining von einer Standard-Herangehensweise von jetzt einem klassischen Trainer, der Techniktraining in seinem Training macht?
Also die größte Unterscheidung ist, dass ich nicht vom Bewegungsbild ausgehe, dass das falsch ist, sondern ich schaue mir das Ergebnis an. Was kommt raus? Und wenn ich jetzt zum Beispiel schieße jetzt aus dem halbrechten Raum auf die linke Ecke mit rechts und ich schaue mir die Bewegung an, dann gucke ich, wo fliegt eigentlich der Ball hin? In einer gehäuften Regelmäßigkeit. Das heißt, wenn er jetzt links am Tor vorbeischießt mit rechts, ist das bei mir das Fehlerbild nach innen, also am eigenen Körper orientiert. Ich schieße jetzt mit rechts, ich will ein Ziel treffen und der fliegt am Ziel vorbei über meine Körpermitte. Dann ist es nach innen, weil es über mich geht. Am Ende fliegt der Ball von meinem rechten Bein weg von meinem Körper, also nach außen, dann ist das Fehlerbild nach außen. Also nach innen, nach außen und dann gibt es noch zu hoch und zu niedrig in den Stoßarten. Das heißt, übers Tor wäre jetzt zum Beispiel zu hoch und zu niedrig wäre jetzt, wenn ich einen Flugball spielen will, der vorher auftitscht. Je nachdem, wie ich meinen Qualitätsstandard setze. Ne, wenn jetzt jemand zuhört, der Amateurtrainer ist in der D-Jugend, der ist vielleicht einfach froh, wenn der Flugball kommt und sagt, okay, ob der jetzt 5 Meter fliegt oder 6, ist jetzt nicht so schlimm von der Höhe. Aber wir spielen vielleicht U19 Bundesliga, da ist schon relevant, ob der Ball auf 3,5 fliegt, was vielleicht top wäre, oder auf 10. Ne, dass wir das dann einmal so definieren. Und dann schaue ich mir an, was kommt häufiger vor. Und da ist auch eine große Unterscheidung im Techniktraining zu vielleicht anderen, die das standardmäßig machen wie früher. Sagen wir, der erste Ball geht übers Tor, dann kommt direkt so eine Korrektur Oberkörper nach vorne. Und ich coache dann nicht, sondern ich warte erstmal. Ich schaue mir erstmal 10 Stück an oder ein paar mehr oder lasse halt die Kinder und Jugendlichen sich das anschauen und frage nach 15 Bällen, was kam denn häufiger vor? Nach innen, nach außen, zu hoch, zu niedrig. Kann nur manchmal 2 Sachen sein. Und das coache ich dann erstmal weg. Das heißt, wenn nach innen ist, dann würde ich denen halt Coaching-Punkt geben, dass das wegkommt. Und auf einmal habe ich, wenn ich vorher 15 geschossen habe und vielleicht 8 daneben geschossen habe, nach innen, habe ich auf einmal diese 8 alle drin. Und habe trotzdem noch einen Fehler dabei, dass er mal drüber geht einmal oder nach innen. Aber das ist erstmal nicht relevant, sondern ich würde erstmal die Muster wegmachen, die das höhere falsche Ergebnis, sage ich jetzt mal, haben. Und das habe ich oft auch in Seminaren, dass dann zum Beispiel der Ball geht perfekt in den Winkel, super Schuss, und dann sagt trotzdem ein Trainer oder Trainerin, ja, aber der Arm war nicht abgespreizt. Und ich sage dann, okay, der Ball ist aber drin, der ist im Winkel, was möchtest du jetzt? Möchtest du, dass der reingeht, oder ist dir wichtig, dass halt dieser Arm abgespreizt ist? Und wenn dieser Spieler oder Spielerin halt 10 Stück reinmacht und den Arm angelegt lässt, finde ich das okay. Ne? Außer, es gibt so manche Bewegungen, die sind halt verletzungsfördernd. Sagen wir mal, wir machen so einen harten Überkreuzschritt nach dem Flugball. So, für die, die jetzt noch Marco Reus vielleicht im Kopf haben, so Marco Reus Freistöße, der endet ja dann so über Kreuz und das Standbein knickt immer so weit rüber. Und wenn ich das halt 10 Jahre so mache, dann brauche ich mich nicht wundern, dass Innen- oder Außenband irgendwann mal anreißt. Ne, das, sowas würde ich dann zum Beispiel wegmachen, wenn ich sowas sehen würde, obwohl das Ergebnis gut ist. Aber die meisten Bewegungen sind alle im Rahmen, ne? Also sind alle okay. Aber das ist, glaube ich, so die größte Unterscheidung im Gegensatz zu anderen, dass ich halt davon ausgehe und nicht von der Bewegung.
Ja, das ist wahnsinnig spannend. Da merkt man erstmal, wie im Detail du da drin arbeitest. Und ich glaube, da ist auch bis ins höchste Niveau immer noch kleine Nuancen natürlich anders. Jetzt bei einem Marco Reus oder bei Profis arbeitet man wahrscheinlich in Nuancen in anderen Bereichen, wie jetzt in der D-Jugend. Aber vielleicht hast du mal kurz ein plakatives Beispiel. Das heißt, okay, das ist so ein typischer Fehler bei einem Flugball zum Beispiel. Warum ein Flugball zu kurz kommt oder zu hoch ist oder nicht ankommt. Darfst du gerne ein Beispiel nehmen. Und was wäre jetzt ein häufiger Fehler, den du versuchst dann auszumerzen oder zu korrigieren oder dann ein relativ schnelles Ergebnis auch bei denen schaffen zu können?
Ja, wenn wir jetzt mal mein Lieblingsbeispiel ist immer nach innen von der Flugrichtung. Also wir stehen uns gegenüber. Wie gesagt, ich spiele mit rechts und will geradeaus spielen, aber spiele den zu weit nach links, also über meine Körpermitte. Und der fliegt öfter mal nach innen. Dann ist mein Lieblingsbeispiel immer der Bauchnabelpfeil. Das heißt, stell dir vor, aus deinem Bauchnabel guckt ein Pfeil. Und der Pfeil guckt die ganze Zeit raus. Also du bewegst nach links und er geht mit. Du bewegst nach rechts und er geht mit. Und bei den Stoßarten kann man häufig sehen, wenn man jetzt eine Stoßart macht, einen Flugball, danach, nachdem man den Ball gespielt hat, setzt der Fuß ja wieder auf den Boden auf. Und wenn ich diesen Moment einfriere, vielleicht mal auf Video oder mal selber merke, okay, in dem Moment setzt mein Fuß auf, können wir bestimmt bei 3/4 der Jungs und Mädels erkennen, dass der Bauchnabelpfeil dahin zeigt, wo der Ball hinfliegt. Das heißt, sie überdrehen in der Hüfte. Sie drehen ein bisschen zu viel. Und wenn ich dann frage, okay, wo sollte der Bauchnabel hingucken, werden sie sagen, ja, okay, nach dem Schuss sollte der Bauchnabel zum Ziel zeigen oder nach dem Flugball. Das heißt, solltest du dich mehr oder weniger bewegen? Und dann werden sie es natürlich beantworten können. Weniger. Ne, also ich würde auch, wenn ich zum Beispiel mit Kindern arbeite oder Jugendlichen, immer mit Frage-Antwort arbeiten, weil das immer ein bisschen mehr sitzt am Ende, wenn sie sich das selber erarbeiten. Weiß ja dann wahrscheinlich noch besser als ich, wie wichtig es ist, dass sie dabei sind in dem Prozess. Und jetzt sollte der Bauchnabelpfeil halt zum Ziel zeigen, ich bewege mich weniger und der Ball fliegt auf einmal gerade. Und das kann ich halt auf verschiedene Stoßarten verwenden. Jetzt habe ich aber vielleicht, könnte ja sein, sagen wir mal, wir haben jetzt 10 Kinder und die haben dieses Problem nach innen, sag ich, locker 7 Stück sind nach der Korrektur fertig. Die können das dann. Wenn nur das Problem ist, passt das. Aber es könnte auch welche geben, die gleichen das woanders im Körper aus und da ist der Bauchnabelpfeil irrelevant. Das heißt, so Beispieler, wenn du jetzt so einen tollen Zehner hast, der so tolle Fußgelenke hat, der so viel aus dem Gelenk macht, so Ronaldinhos oder damals Özil, ne, so linker Fuß, da kann der Bauchnabel manchmal zur Eckfahne zeigen, der Ball fliegt trotzdem ins Tor. Ne? Also das gleichst du halt dort aus. Und dann würde man, wenn man das merkt, dass man so jemanden hat, eher über die Trefferfläche am Ball gehen und sagen, guck mal, du musst den Ball da und da ungefähr treffen. Kannst ruhig ein bisschen länger auf den Ball gucken, weil zum Beispiel Blickkontaktzeit auf den Ball verlängern ist bei Stoßarten, wo der Ball halt danach deutlich weg ist, absolut okay und erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du dann den Ball an der richtigen Stelle triffst. Und da würde man vielleicht auch vielleicht sagen, okay, dein Fuß muss festbleiben. Ja, also Fußgelenk nicht ein bisschen anspannen oder dicken Zeh hoch, ist ja so eine tolle Korrektur bei Kindern. Wenn der dicke Zeh ein bisschen hoch geht, ist der Fuß ja auf Spannung. Beim Flugball nicht die beste Korrektur, weil der Zeh muss ja runter, damit ich überhaupt unter den Ball komme, aber einfach nur um dieses Gelenk vielleicht festzumachen. Und das wäre jetzt zum Beispiel so dieser Bauchnabelpfeil, ist, finde ich, eine tolle Korrektur, die kann man sofort auch anwenden, auf jedem Niveau. Das ist ja das Interessante. Und wenn jetzt zum Beispiel heute Abend Stuttgart guckst und vielleicht mal ein Torschuss ist und die Kamera hinter dem Spieler ist, also die so rumfliegt, diese Kamera, dann kann man richtig schön sehen, dass Profispieler beim Schuss ab einem gewissen Punkt immer aufhören, sich zu bewegen. Also sie hören auf, auszuschwingen in der Hüfte. Sie bleiben einfach fest. Das kann man bei dieser Kamera immer toll sehen. Und guckst du dir ein Kreisliga B-Spiel an, ne, dann kannst du sehen, wie weit man eigentlich schwingen kann. So in der Bewegung. Und dann schießen die halt mal 2 Meter aus Versehen daneben, obwohl der Schuss eigentlich gut ist. Ja, aber das wäre so ein Punkt, den man super anwenden kann.
Ja, ich glaube, das ist super plakativ. Das Thema mit dem Pfeil, das hatte ich schon mal von dir gehört und das fand ich so einleuchtend. Und finde es auch seitdem, achte ich da viel, viel mehr drauf, auf genau der Punkt, weil es einfach so ein gutes Bild ist. Jetzt das Thema, du arbeitest wahrscheinlich schon sehr viel im Techniktraining, ja in Kleingruppen, individuell, irgendwie isoliert. Jetzt hattest du ja vorher schon mal auch gesagt, okay, du bringst auch Trainern bei, wie man das ins Mannschaftstraining übertragen kann, wie man das auch Spiel, in Anführungszeichen, spielnah übertragen kann. Weil man ja manchmal auch sagt, okay, hey, ist ja schön und gut, dass ich das jetzt, wenn ich mich darauf fokussiere, konzentriere, aber jetzt bin ich im Spiel vielleicht abgelenkt, sollte es ja alles automatisiert laufen. Automatismen sollten da mit drin sein. Hast du da vielleicht auch Tipps, wie man das dann auch irgendwann spielnah hinbekommt oder halt im Spiel hinbekommt, alles auch ins Mannschaftstraining integrieren kann?
Also ich glaube, man kommt um den Punkt nicht drum herum, eine Übungsphase einzubauen. Wenn ich was lernen möchte oder verbessern möchte, muss ich auch in eine Übungsphase kommen. Ich reduziere zum Beispiel die Übungsphase dann auch, mache ich Gegnerdruck raus erstmal. Einfach nur, wenn wir flanken, flanken wir einfach mal oder spielen ein paar Flugbälle. Dann investieren wir mal ein Training, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde investieren wir mal. Ich nenne es extra investieren, weil die Leute ja immer heiß drauf sind, nur Spielformen zu spielen. Dann investieren wir und sie verstehen dann nach einer gewissen Zeit, vielleicht nach 1 oder 2 Trainings, mehr dauert das eigentlich auch nicht, verstehen sie die Prinzipien dahinter. Zum Beispiel diesen Bauchnabelpfeil, das ist relativ simpel zu verstehen. Und wenn ich dieser Bauchnabeltyp bin, wo das passt, kann ich das ja sofort, wenn ich danach in eine Spielform reingehe und begleitendes Coaching mache, einfach mit einfließen lassen. Er schießt jetzt 2-mal daneben, ich rufe Klaus, denk dran, Bauchnabel, und dann geht's einfach weiter. Ne? Und so mache ich das halt mit verschiedenen Modellen, mit verschiedenen Coaching-Punkten, dass sie die erstmal in einer Übungsform kennenlernen. Die steigern wir dann auch mit Gegnerdruck, um zu gucken, ändert sich irgendwas an den Mustern, brauchen die vielleicht nochmal einen Tipp mehr. Weil wenn man jetzt zum Beispiel Stress hat, dann ist ja auf einmal so, dass die Beinabstände kürzer werden. Ne, da kommt jetzt ein Gegner, ich werde hibbelig und auf einmal werden meine Abstände zwischen Spielbein und Standbein geringer. Und dann habe ich keinen Hebel mehr. Und dann brauche ich vielleicht da nochmal einen zusätzlichen Tipp. Und dann gehe ich halt in die Spielformen rein. Das mache ich manchmal auch, wenn ich zum Beispiel Vereinsprojekte mache, dann machen wir so eine Übungsform, danach gehen wir in die Spielform und in der Spielform ist dann nur noch wenig Coaching, begleitendes Coaching, ist eher nur ein kleiner Reminder, dass die selber sich einfach nochmal reflektieren, weil das Coole ist, wenn sie das verstanden haben, sollen sie ja selber trainieren. Sie sollen selber mal rausgehen und üben und wir können dann uns auf die Spielform mehr beschränken, damit wir die Zeit nicht, ich sag mal, verschwenden müssen und 6 Wochen Flugball üben müssen, sondern das hängt ja dann an den Spielern, dass die das noch ein bisschen machen, damit es ins Unterbewusstsein reingeht. Und diese Modelle kannst du halt super auch zum begleitenden Coaching nehmen. Ja, also ich habe so verschiedene Spurmodelle, wie der Ball platziert ist. Solche Sachen kannst du direkt mit einfließen lassen in die Spielform, aber kommst nicht drum herum, eine Übungsphase, glaube ich, einzubauen. Die muss aber nicht lang sein.
Also ich kenne das auch. Ich habe auch häufig so Einzeltrainings gemacht, Techniktraining, natürlich nicht in dem Detail, sondern dann übst du Fintieren etc. oder sonstige. Auch Jonglieren ist ja auch eine Art von Technik. Und was mir da immer super aufgefallen ist, so diese unterschiedliche Art mit der Frustrationstoleranz bei Kindern und Spielern, so grundsätzlich, dass du sagst es wahrscheinlich nicht, denk an den Bauchnabel und plötzlich trifft er alle in den Winkel, sondern dann trifft er mal 2 und denkt so, wow, geil, und dann ist vielleicht wieder erstmal irgendwie wieder was, wo es nicht funktioniert, dann wo die Frustration wieder höher ist. Wie gehst du mit sowas um? Das sind wir vielleicht auch schon direkt beim Coaching. Wie gehst du mit sowas um und oder passiert es bei dir gar nicht, weil das so einleuchtend oder weil du mittlerweile so ein Auge hast, dass eigentlich das, was du sagst, direkt auch irgendwie zum Erfolg führt?
Also es kommt wenig vor, dass jetzt die Leute danach es gar nicht auf die Kette bekommen, ne? Sondern die haben dann wirklich eine große Verbesserung. Ich glaube, es hängt ganz, ganz viel mit der Art des Trainers und der Trainerin zusammen, wie das vermittelt wird. Ich bin, glaube ich, ein entspannter Typ, versuche immer mal wieder einen kleinen Witz zu machen und kommuniziere ehrlich mit den Leuten. Ich sage, okay, das ist, glaube ich, jetzt ein guter Hebel für dich, wir probieren das aus. Und wenn das nicht so sitzt, dann müssen wir halt ein bisschen rumschrauben und ein bisschen suchen. Das kann auch mal eine Viertelstunde dauern. Dauert es hoffentlich nicht, aber kann auch mal dauern. Und wenn mal was nicht ganz funktioniert, finden wir aber schnell eine Lösung, weil ich sage dann auch immer, okay, ich habe bisher jeden geknackt und du wirst nicht der Erste sein, bei dem ich verzweifeln werde, sondern wir finden immer eine Lösung. Und es ist auch nicht schlimm, wenn das jetzt mal 10 Durchgänge länger dauert. Und ich glaube, sie brauchen so ein Gefühl von Sicherheit, sie brauchen ein Gefühl von Lockerheit, weil dieses Verkrampfen, das ist ja das Problem auch in der Technik. Ich bin frustriert. Das ist so, wie wenn du FIFA spielst. Wenn die Leute auf einmal die Ellenbogen auf den Knien haben, sich nach vorne beugen und versuchen dann so stur irgendwie was hinzubekommen, dann kriegt man gar nichts hin. Ja, und bei Technik ist es ja genauso. Wenn du dann verkrampfst in der Körperkette, ist ja dann das Problem, wenn der Oberkörper verkrampft, hat das Auswirkungen auf unten. Und das heißt, diese Verkrampfung im Oberkörper kommt ja oft auch einfach durch den Kopf. Da müssen wir, glaube ich, dann versuchen, so diese Lockerheit reinzubringen, dass sie eine gute Lernatmosphäre haben, dass sie sich auch trauen, Fehler zu machen, dass es nicht schlimm ist, wenn du jetzt auch mal 5-mal daneben schießt. Sondern sie müssen, glaube ich, schnell sehen, dass es besser wird, weil das ist ja dann dein Potenzial. Und wenn du sagst, okay, das ist dein Potenzial, du kannst das, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das hinbekommen, dass das halt jetzt von 10-mal 9-mal kommt. Und das ist, glaube ich, die Sache, wo wir sie bekommen, wenn sie müssen Ergebnisse sehen. Sie müssen sehen, dass es besser wird. Weil wenn ich 50 Flugbälle spiele und keiner geht hoch, da hat keiner Bock drauf. Spiele ich aber den zweiten oder dritten direkt perfekt 30 Meter und den nächsten vielleicht nur 25, ist es trotzdem 25 Meter mehr als vorher, weil ich vorher den Ball gar nicht hochbekommen habe, zum Beispiel. Also ich glaube, Ergebnisse brauchen sie und sie brauchen eine gute Atmosphäre. Und ich glaube, da haben einige auch Probleme mit, eine gute Atmosphäre zu schaffen, weil sie fachlich unsicher sind und das auf die Kinder projizieren. Also dass sie dann sagen, ja, du kannst das nicht oder dann, weißt du, dann sauer sind oder irgendwas, obwohl sie eigentlich mit sich selber unzufrieden sind, weil sie es selber nicht korrigieren können.
Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, dass da im Coaching einiges schief geht, weil die eigenen Fähigkeiten limitiert sind. Also oder ich nicht mehr weiß, was ich überhaupt korrigieren kann. Ich war jetzt letzte Woche war ich auf dem Platz, also ich spiele selber noch Fußball und vor uns hat eine andere Mannschaft trainiert und die haben auch so Flugbälle trainiert. Das war, ich schätze mal, so D-Jugend, C-Jugend, so in dem Rahmen. Und da ist halt jetzt auf einem, sag ich mal, nicht NLZ-Niveau, sondern Breitensport-Niveau. Jetzt auch nicht unterstes Niveau, aber halt Breitensport-Niveau. Und da kam mal halt die Flugbälle kreuz und quer, wenn überhaupt mal hoch. So, und dann war der Trainer mehr damit beschäftigt, die anzumotzen, ja, warum kommt der Flugball nicht? Oder jetzt schlag doch mal den Flugball zum Spieler. So anstatt zu sagen, okay, was kann der Spieler jetzt eigentlich auch verändern? Das war dann mehr oder weniger, der geht davon aus, es muss funktionieren, anstatt, okay, was kann ich verändern, damit es funktioniert? Und ich glaube, manchmal ist so, glaube ich, sogar die Frustrationstoleranz bei den Trainern vielleicht sogar dann dahingehend noch kleiner als bei den Spielern selber. Aber ja, ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Ich glaube, je sicherer man sich fühlt in einer bestimmten Tätigkeit, desto einfacher ist auch mit Frustration von Spielern umzugehen. Weil das ist ja das, was ich jetzt auch mitnehme von dir. Du versuchst den Spielern Sicherheit und Vertrauen zu geben, dass wir zum richtigen Ergebnis kommen. Und das kannst du natürlich auch nur, wenn du davon selber überzeugt bist, dass du da hinkommst mit denen. Und da wiederum brauchst du natürlich auch die Qualitäten. Also wie du sagst, das wäre jetzt der erste Spieler, den du da nicht geknackt hast. Daher kommt dein auch seine Erfahrung. Ist vielleicht, wenn du das die ersten 2-3 Male gemacht hattest, ist vielleicht auch da nochmal dein Auftreten und die Art und Weise, wie du Sicherheit und Vertrauen Spielern gegenüber vermitteln kannst, auch vielleicht wahrscheinlich oder wahrscheinlich nochmal anders, schätze ich.
Ja, das ist ja das, damit steht und fällt, glaube ich, auch alles, wie du auftrittst den Jungs und Mädels gegenüber. Natürlich hilft es, sehr sicher zu sein in dem, was man tut. Aber selbst wenn man unsicher ist manchmal, das einfach auch zu kommunizieren. Also bei mir ist immer Try and Error, so ist immer ausprobieren, auch manchmal. Und manchmal probieren wir auch neue Dinge aus. Und dann muss man auch sagen, okay, jetzt habe ich mal Reinfall jetzt hier, ne, in dieser Session. Oder jetzt habe ich mal richtig reingeschissen, so um das mal blöd zu sagen, ja. Aber wir finden trotzdem eine Lösung gemeinsam. Ne? Oder dann auch den Spieler oder Spielerin mitzunehmen und zu sagen, guck mal, eigentlich will ich das hier gerade haben, aber irgendwie kriege ich das nicht hin, dir das zu erzählen, wie ich das haben möchte. Und dann kommt auf einmal eine Lösung von denen, die sagen dann so, ja, okay, das meinst du also. Ich würde das, glaube ich, wenn ich jetzt so mein Bein locker mache, dann kriege ich das hin. Und ich denke mir so, hey, Bein locker machen macht gar keinen Sinn für mich. Der macht das dann und das funktioniert. Dann merke ich mir das und gehe vielleicht zum nächsten Spieler und sage, also ein bisschen Bein locker machen, das kannst du mal auch ausprobieren. Auf einmal machen die das und es funktioniert. Ne? Und immer offen dafür zu sein, auch zu gucken, dass die Lösungen mitentwickeln, weil was anatomisch dahinter steckt, was ich möchte, das weiß ich immer. Aber das, was ich sage, ist ja nicht immer das, was ich auch bekomme. Ich kann das Tollste sagen, aber es kommt halt nicht raus. Und ich muss mir überlegen, was sage ich? Zum Beispiel, wenn ich Fußneigung haben möchte. ich möchte, dass der Fuß nach vorne sich neigt, dann muss ich ja in der Körperkette die Hüfte und das Knie mitnehmen. Ich muss beides mitdrehen. Und ich sage jetzt zum Spieler, er neigt den Fuß nach vorne, versuchen Sie es übers Gelenk. Das Fußgelenk hat aber nach außen und nach innen einen begrenzten Bewegungsspielraum. Nur das reine Gelenk. Wenn du nach außen gehst, also kleiner Zeh hoch, runter und großer Zeh nach oben, da habe ich so 60% Bewegungsspielraum. Und andersrum, dicker Zeh nach unten, kleiner Zeh nach oben, da habe ich nur so 30%. Wenn du das jetzt so mal ausprobierst, also dicke Zeh nach unten und so weiter. Und wenn ich sage, neig den Fuß nach vorne, versuchen Sie es über dieses Gelenk. Ich will aber mehr Neigung haben, weil für einen guten Schuss brauche ich halt mehr Fläche vom Fuß. Dafür muss ich aber Knie und Hüfte mitnehmen. Jetzt kann ich sagen, das so erklären, wie ich es dir jetzt gerade erklärt habe, das und das will ich haben. Das kommt aber am Ende nicht so gut an. Der Coaching-Punkt, den ich dann sage, ist, zeig mir mehr Sohle von hinten. Das heißt, wenn ich jetzt schieße und ich möchte mehr Neigung, damit der Ball ein bisschen tiefer geht, sage ich, zeig mir mehr Sohle. Schon nehmen Sie von alleine Hüfte und Knie mit, Fußgelenk nehmen Sie mit und das kam über einen Spieler. Ich habe ihm erklärt, was ich möchte und dann haben wir uns das Video angeguckt, da hat er gesagt, ah, okay, ich muss mehr meinen Schuh zeigen. Ich so, wie will dein Schuh zeigen? Ja, mehr von der Unterseite vom Schuh. Ich so, ja, okay, dann mach das, dann hat das geklappt und dann sage ich zum nächsten, zeig mal mehr Sohle. Auf einmal klappt das, beim nächsten klappt das, beim nächsten klappt das. Und sie dann mitzunehmen und zu gucken, welches Bild passt eigentlich zu ihnen. Ne, also viele, die jetzt meine Kurse gemacht haben, die kennen den Skifahrer, die kennen die Sohle zeigen, den Bauchnabelfeil. So, das sind die Sachen, die aber dann ankommen bei allen, ob du jetzt Kind bist oder Fußballprofi, die hören auch genau dasselbe.
Ja, absolut. Grundsätzlich arbeiten wir ja unfassbar gut mit Bildern. Also wir Menschen, wir arbeiten besser, wenn wir klare Bilder im Kopf haben. Und je simpler die Bilder sind, ich glaube, da ist auch manchmal einfache Sprache, also ich glaube, viele Trainer wollen es zu verkopft machen und wollen dann zu schlau wirken, anstatt die einfache Sprache zu verwenden, die dann meistens doch am effektivsten ist. Und da ist, glaube ich, aber super wichtig, was du auch jetzt schon den ganzen Podcast über gesagt hast, Fragen zu stellen und die Spieler mitzunehmen. Weil wenn ich so tue, als wenn ich allwissend bin, dann rede ich immer, aber da habe ich ja immer nur meine subjektive Wahrnehmung. Das heißt, ich gehe davon aus, ja gut, der Spieler weiß, was ich damit gemeint habe. Und dann ist es natürlich häufig so, ich sage das dem und so ist, glaube ich, der Ist-Zustand häufig. Ich sage das dem, der Spieler macht es aber nicht so, wie ich es gesagt habe. Und dann ist aber der Spieler schuld und nicht ich schuld. Und das ist, glaube ich, deswegen auch diese Perspektive, die du vorhin gesagt hast, die du immer wieder wechselst. Okay, was kann ich verändern, damit der Spieler mich so versteht, wie ich das gerne hätte? Und dann ist es super wichtig, einfach mit Fragen zu arbeiten, den Spieler mit reinzunehmen. Da haben Julia und ich tatsächlich auch mal eine eigene Podcast-Folge zum Thema Reflexion mit reingenommen, weil das genau der Anhaltspunkt ist, der unfassbar wichtig ist. Und ich glaube, gerade vielleicht auch noch beim Techniktraining, siehst du das, ist zumindest meine Wahrnehmung, dass so ein Overload häufig da ist. Dann gibt es irgendwie so 3-4 Punkte, die ich irgendwie bei einem, wenn ich jetzt im Grundlagenbereich bin, dann gibt es 4 Sachen, die ich den Spielern mitgeben möchte und dann sage ich alle 4 Sachen auf einmal. Und dann ist natürlich ein Overload und dann macht es natürlich keins von beiden Sets. Ich kenne das von mir, als ich vor ein paar Jahren meine Platzreife im Golf mal gemacht habe, wo es ja auch super viele Sachen geht, Arm durchgestreckt etc. Und am Anfang war ich mit einem Kumpel und er hat mir alle 12 Sachen gesagt, auf die ich achten soll. Natürlich hat gar nichts funktioniert. Und dann sind wir einfach mal Schritt für Schritt einzeln rangegangen, wo ich dann erstmal drauf geschaut, okay, erstmal halten wir nur den Abstand, so die Beine, schaut, achte ich mal drauf, dann schwinge ich mal, dann treffe ich den Ball nicht richtig, okay, jetzt schauen wir mal, dass ich den Arm gestreckt halte. Und ich glaube, so ist ja genauso auch beim Techniktraining, gehe ich jetzt mal einfach davon aus, so wie du auch gesagt hast, du suchst dir erstmal eine Sache raus, guckst, wie ist dann das Ergebnis und dann gehst du in eine andere Sache rein. Oder, also siehst du das auch, diesen Overload häufig von anderen Trainern bei Kindern?
Ja, im Coaching absolut, dass dann zu viel gemacht wird. Man muss ja auch manchmal die kleinen Erfolge erstmal feiern und sagen, okay, die müssen sich erstmal setzen, um erst den nächsten Schritt machen zu können. Ne? Also jetzt sagen wir, dieses Fehlerbild nach innen, was wir jetzt hatten, das muss erstmal weg und dann kann ich mich vielleicht auch nochmal um die Rotation kümmern oder um, dass mehr Geschwindigkeit in diesem Ball ist oder ich will irgendwas anderes noch dabei haben. Beides gleichzeitig funktioniert oft nicht. Ich muss erstmal nochmal ein Training oder zwei investieren in diesen einen oder zwei Coaching-Punkte. Mehr als 3 können die sich sowieso nicht merken. 2 ist eigentlich so top. 1 oder 2 Punkte, das reicht meistens. Die müssen aber effektiv sein. Das ist so das eine. Und wo ich so einen Overload immer sehe, ist in der Übungsauswahl. Sagen wir mal, du guckst jetzt ein Torschusstraining an, einen Rundlauf. Dann ist der erste Pass, der kommt, ist flach. Dann sollte der erste Kontakt lang sein. Dann beim nächsten Ball, den er weitergespielt, der soll englisch gespielt werden, Unterschnitt. Dann kommt ein erster Schuss, der soll Innenseite unten in die Ecke. Dann drehst du dich auf und den zweiten Schuss schießt du mit dem schwachen Fuß, Curve in die andere Ecke. und dann machst du vielleicht noch einen Schuss, einen Vollspann. Das heißt, du mischst ganz, ganz viele Techniken und gibst einen Tipp für den Vollspannschuss. Der macht aber nach diesem Vollspannschuss 4 andere Aktionen, bis er wieder beim Vollspannschuss ist und kann sich gar nicht auf diese einzelne Sache mal konzentrieren, weil er immer wieder neue Reize hat. Und dann gibst du ihm einen Tipp und er weiß manchmal gar nicht, war das jetzt der Tipp für die Innenseite oder war das jetzt der Tipp für den Vollspann? Weil die Tipps sind ja, muss ja ein bisschen abstimmen auf die jeweilige Schusstechnik zum Beispiel oder Erstkontaktart. Und dieser Overload an Übungen, also vieles zu vermischen, das sehe ich auch immer. Also einfach ist oft besser, ne? Also wenn wir jetzt flanken, dann flankt du einfach mal nur Curve rein und du machst ihn halt weg. Kannst ja auch mal 10 Minuten machen. Muss ja nicht alles immer mischen und alles muss immer komplex sein und durcheinander sein, sondern ich will ja die Technik verbessern und kann ja nach einem oder zwei Trainings wieder in diese Form reingehen. Aber ich muss ja vorher vielleicht mal die einzelnen Komponenten mal gecoacht haben und die müssen auch ein bisschen sitzen, um dann erst in diese Überforderung auch wieder reinzugehen. Aber sie denken, in der Überforderung werde ich besser. Das ist aber technisch meistens nicht so, dass sie dann auf einmal bessere Flugbälle spielen, nur weil sie jetzt 3 Arten Flugbälle gespielt haben in einer Übung.
Ja, danke dir. Vielleicht kurz, um das Ganze runterzubrechen. Nicht, dass jetzt irgendwie ganz viele Trainer Angst haben, oh Scheiße, jetzt gibt's ganz, ganz viele unterschiedliche Techniken und da muss ich mir ganz, ganz viel Zeit nehmen und alles Mögliche. Es ist eine super, super wichtige oder ein super wichtiger Baustein, glaube ich, im Training, auf den jeder Trainer mehr Augenmerk legen darf. Vielleicht kannst du es nochmal runterbrechen. Also vielleicht so 3 Dinge, die Trainer sofort ändern können. So vielleicht auch klassische Fehler, so Kleinigkeiten, 3 kleine Dinge, die Trainer sofort ändern können in ihrem Training, sodass man erstmal anfängt. Weil genauso wie man keinen Overload natürlich bei den Kindern schaffen will und da 12 Sachen auf einmal macht, macht es vielleicht Sinn, auch bei Trainern erstmal, okay, fang erstmal bei diesen 2, 3 kleinen Dingen an und dann kannst du vielleicht auch nochmal intensiver reingehen.
Ja, vielleicht so das Erste, manche denken ja dann, okay, meine Kinder, die sind jetzt schlecht in der Technik, ich muss jetzt 90 Minuten Techniktraining machen. Das würde ich nicht machen. Ich würde vielleicht das im Warm-up ein bisschen machen, da würde ich aber auch nicht so viel coachen, sondern sagen wir Warm-up Erstkontaktspiele, zum Beispiel so 1-gegen-1 Spiele mit erster Kontakt oder sowas oder Passspiele unter einer Schnur zum Beispiel spielen, um Passhöhe ein bisschen zu üben, ne? Oder Geschwindigkeitswettkämpfe mit Ball. Ohne Coaching einfach mal so 10 Minütchen spielen lassen, dann kommen sie schon mal in die Technik rein. Dann einen Übungsblock vielleicht mal einbauen, wo wir mal coachen und um reinzukommen, vielleicht einfach mal diese Fehlerbilder zu nehmen, diese 4 Stück in der Stoßart. Und das Erste wäre einfach mal nur beobachten. Was sehe ich eigentlich? Die meisten Trainer sind zu euphorisch im Coaching. Das ist ja auch eigentlich gut. Aber sich mal rauszunehmen und zu sagen, ich gucke mir das einfach mal 5 Minuten an oder 10 und gucke mal, was kommt häufig vor? Was sehe ich für Tendenzen? Was fällt mir bei dem auf und was fällt mir vielleicht bei der auf? Dass ich einfach mal diese Zeit zu nehmen, das machen die meisten nicht. Die meisten fangen sofort an zu coachen. Und das liegt oft daran, weil sie, wie du vorhin gesagt hast, kompetent wirken wollen. Sie wollen aktiv wirken. Dann sind die Eltern noch an der Seite. Dann ist vielleicht der Vorstand gerade da. Und dann sagen, ja, der ist ja 10 Minuten inaktiv. Was ist für ein Trainer? Aber das ist ja gerade die Kunst. Da erkennst du halt die Sachen. Also sich da mal so ein bisschen Zeit nehmen, sich das mal anzugucken. Dann einfach mal mit den Kindern zum Beispiel Fehlerbilder einfach mal zu besprechen. Kinder, das ist nach innen, das ist nach außen, das ist zu hoch, das ist zu niedrig. Wir spielen uns jetzt ein paar Flugbälle und jedes Kind sagt mir danach, was kommt bei ihm häufiger vor. Und dann merken die Trainer und Trainerinnen, oh, die sind aber ganz schön clever. Die verstehen das schon ziemlich gut. Wenn ich das einmal gut erklärt habe, durch gute Fragestellung, verstehen die das innerhalb von 2 Minuten. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, in so einer Stoßart-Technik. Bei Stoßarten ist ja so, ich kann unterscheiden in durchschwingende und abstoppende Technik. Dass wir dann zum Beispiel beobachten, welches Kind macht durchschwingend und welches macht abstoppend. Und dann geben wir für dieses Training, für die Stoßart oder für das Fehlerbild, einen Tipp, Bauchnabelstellung oder was wir jetzt auch dann besprochen haben. Und dann bleibt es erstmal bei diesem einen Tipp. Dann hole ich vielleicht trotzdem nicht 10 Stück ab von 10, sondern nur 7. Aber ich habe trotzdem mehr gewonnen am Ende als vorher. Ich würde das Schritt für Schritt machen.
Ich glaube, gerade der erste Punkt, ich glaube, das ist ein unfassbar wichtiger Punkt, den du gesagt hast, einfach mal beobachten. Weil ich glaube, dann nehme ich mir erstmal auch den Druck selber raus und ich komme auch zu meinem Ergebnis. Also ich glaube, das ist in vielen Bereichen, Julian und ich haben das auch schon mal gesagt, das hilft unfassbar. Wenn ich jetzt natürlich einen Co-Trainer habe, noch mal mehr, vielleicht auch in Spielform einfach mal rauszugehen und zu beobachten, was passiert einfach. Weil wir sagen das immer von, wenn wir uns Thema Werte, Persönlichkeitsentwicklung, dann sagen wir immer, okay, dann kann ich auch beobachten, wie verhält sich ein Spieler, weil ich da auch unfassbar viel lerne. Okay, wie verhält sich das? Also gerade auch beim Techniktraining, wenn eine Passform ist, vielleicht ist bei einem Spieler auch vielleicht nicht mal unbedingt die Technik das Problem, sondern die Konzentration das Problem, weil der die ganze Zeit bubbelt und sonst was. Aber sowas erkenne ich natürlich auch erstmal, wenn ich rausgehe und beobachte. Und dann kann ich da mal reingehen und vielleicht nochmal einen Schritt davor gehen, bevor ich überhaupt in die Technik gehe, wenn ich das Gefühl habe, das ist das Problem. Aber dieses Rausgehen, Beobachten und nicht direkt immer coachen, coachen, coachen zu müssen, das ist auch, glaube ich, erstmal was, wo viele Trainer lernen müssen. Deswegen da vielen, vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein super, super Tipp für ganz viele Trainer. Jetzt vielleicht auch mit Blick auf die Zeit, weil wir noch eine oder ein, zwei Kategorien haben zum Abschluss. Und zwar haben wir seit dem Podcast mit David Fritzokic, habe ich das Thema 5 Fragen mit Tiefgang mit reingebaut. Und zwar sind teils vielleicht kurze Fragen, die du ganz, oder im besten Fall kannst du die Fragen mit ein, zwei Sätzen beantworten, auch wenn man bei manchen Fragen vielleicht manchmal dazu neigt, vielleicht die ausholen zu wollen. Aber wir wollen so 5 kleine Fragen mit Tiefgang haben und da würde ich gerne mal reinstarten mit dir. Und die erste Frage ist, was war dein größter Fehler als Trainer, den du begangen hast?
Der größte Fehler war, nicht auf die Spieler und Spielerinnen zu hören. Also ich habe sie nicht gehört, was sie eigentlich sagen. Also ich habe zugehört, aber nicht das gehört, was eigentlich Sache ist. Und sich mehr hineinzuversetzen in die Perspektive des Lernenden, das war ein Gamechanger für meine ganze Methodik. Also einfach zu gucken, dass die Person, die mir gegenübersteht, ob das jetzt ein Trainer ist oder ein Spieler oder Spielerin, deren Perspektive einzunehmen und das ernst zu nehmen, wie sie es machen und denen helfen zu wollen, weil das ist mein großer Wunsch. Ich möchte ihnen helfen und ich möchte mich nicht selber hochstellen und sagen, oh, ich bin hier der beste Techniktrainer der Welt und du bist einfach zu schlecht, du verstehst nicht, was ich will, sondern ich gehe immer davon aus, was kann diese Person, was versteht diese Person und wie kriege ich es hin, dass sie besser wird.
Okay, danke dir. Zweite Frage, wann kam dieser Wendepunkt im Denken? Also was war die entscheidende Situation, wo es zu diesem Wendepunkt kam?
Als ich Einzeltraining angeboten habe in der Fußballschule, haben die Leute ja dafür Geld bezahlt, um etwas zu können und haben dann gesagt, okay, ich bezahle jetzt damals noch ziemlich wenig im Gegensatz dann vielleicht zu heute, also im Verhältnis jetzt, haben aber gesagt, okay, der soll einen Flugball spielen können und hat dafür halt Geld bezahlt. Nach 2 Einheiten wurde es zwar besser, aber nicht so krass besser und ich dachte mir, okay, die bezahlen Geld dafür, der muss das nach 3, 4 Einheiten muss der das können. Das geht nicht, dass du dafür was bezahlst. Du bekommst eigentlich nicht das, was du bezahlst, ne? Weil viele haben ja damals bezahlt für diese Performance-Trainings. 1000 Hütchen, Hürden, habe ich auch alles gemacht. Aber am Ende war ich nicht zufrieden, weil sie es nicht so konnten, wie ich das mir vorgestellt habe, wie das sein müsste nach Einzeltraining. Und so kam das erst, dass ich dann gesagt habe, ich muss mich in die Person hineinversetzen, weil er muss es am Ende können und nicht ich. Und das war so ein richtiger Gamechanger, dass ich dafür halt Geld genommen habe, weil dann hatte ich den Druck für mich selber aufgebaut, du musst das können. Ne? Damals war so 3, 4 Trainings, du musst das können. Heute geht es zum Glück schneller. Aber es kam halt nur dadurch, weil ich, glaube ich, dann gewechselt habe, die Perspektive.
Wir bleiben in der Selbstreflexion. Und zwar ist die dritte Frage, was ist eine Eigenschaft an dir, egal ob als Trainer oder privat, an der du heute noch aktiv arbeitest?
Also ich arbeite immer an... Ja, dass ich mich selber reflektiere, das mache ich eigentlich jeden Tag. Ich mache auch so After-Action-Reports und sowas nach, also ich weiß nicht, ob ihr David Goggins kennt, solche Sachen. Ich versuche mich immer zu reflektieren und zu gucken, was kann ich eigentlich besser machen in Prozessen, in Abläufen. Und ich glaube, dass das eine gute Eigenschaft ist. Manchmal ist es natürlich so, dass du dich selber so ein bisschen zerfrisst, weil du dann zu schnell unzufrieden bist, weil du vielleicht zu perfektionistisch denkst, obwohl ich gar nicht so ein Perfektionist bin, aber trotzdem, weiß ich nicht, nach dem Seminar denke ich schon darüber nach, weiß ich nicht, ob da jetzt geschnittene Zitronen und Ingwer ist zum Tee oder nicht. Also so Kleinigkeiten halt, ne? Und dieses Reflektieren, das macht mir auch Spaß, um halt dann diese Prozesse und mich selber halt besser zu machen.
Cool, danke. Frage 4, was treibt dich an?
Also mich treibt am meisten an, so dieses Woche zu Woche, Training für Training, immer besser zu werden in diesem Bereich. Also zu sagen, nee, ich bin nicht, ja, fertig. So, ich glaube, da geht noch mehr. Da geht noch mehr im Coaching. Da geht, die Seminare gehen noch besser. Ich kriege schon tolles Feedback von allen Seiten. Das freut mich auch immer. Aber ich denke mir, da geht noch mehr. Ich will sozusagen im Verhältnis zu, wie ich es früher gemacht habe, ich will mich selber zerstören. So, ich will sagen, okay, dieses Seminar, das muss noch mal eine Ecke besser sein als vorher. Und das treibt mich irgendwie so an, dieses stetig besser werden zu wollen in diesem Bereich einfach.
Und Frage Nummer 5, gab es einen Spieler oder eine Situation, die dich menschlich mehr geprägt hat als fachlich?
Boah, gibt viele Situationen, wo mich dann die Spieler geprägt haben. Ich habe auch einige Spieler, die jetzt Profispieler sind, die dann Freunde geworden sind tatsächlich über die Jahre. So mit den Gesprächen davor und danach. Also zum Beispiel, schöne Grüße gehen raus an Steve. So diese Gespräche danach, das hat mich schon sehr geprägt, ne? Weil ich komme aus so einer Bubble. Bei mir sind alle im Job, kaum einer selbstständig, also fast alle ganz normale Alltag, normales Leben. Und dieses Profi-Denken, diese Gespräche zu merken, okay, da ist ja noch was anderes, außer von 9 bis 17 Uhr zu arbeiten. Und da gibt es auch Leute, die wollen sich reflektieren und die schlagen mir vor, nochmal das Buch zu lesen. Oder die sagen, ja, okay, da finde ich sozusagen mein Glück in diesem, im Glauben oder in anderen Dingen, ne? Diese Gespräche bei Spielern, da gab es schon ein paar. Besonders jetzt zum Beispiel mit Steve, die waren überragend. Ne? Und zu merken, okay, es gibt noch andere Leute, die so sind wie ich, die aber nochmal ein Level vielleicht höher sind, was Disziplin angeht oder anderen Sachen, das hat mich total geprägt, so die letzten Jahre. Und es macht total viel Spaß zu merken, da gibt es noch mehr. Ne? Ohne das andere abzuwerten, so meine Freunde und so, super. Liebe jede Sekunde da, mit denen Zeit zu verbringen. Aber es ist ein anderes Denken, wenn jemand vielleicht ein Profispieler ist und in einer anderen Bubble ist, als vielleicht mein Kollege, mit dem ich zusammen in der Schule war.
Sehr schön, du hast die 5 Fragen mit Tiefgang bravourös gemeistert. Demnach kommen wir auch zum Ende langsam, auch wie gesagt mit Blick auf die Zeit. Und ich hätte gern noch 2 kleine Abschlussfragen. Und zwar die eine Frage, die stelle ich gerne Leuten, die selber viel im Kosmos Trainer etc. sind oder Spieler, vollkommen egal. Aber was ist so, das muss auch gar nicht im Technikbereich sein, sondern auch grundsätzlich vielleicht, wenn du an deine Zeit als Trainer, als Mannschaftstrainer, als Spieler zurückdenkst, was war einfach deine Lieblingsübung und was hat dir am meisten Spaß gemacht?
Am liebsten mag ich Torschuss-Rundlauf, ne, wo die ganze Zeit geknallt wird, das mag ich. Was ich als Trainer mal sehr mochte, wo ich Kinder trainiert habe, war zum Beispiel die Torschuss-Stoppuhr, die ich irgendwann mal bei einer C-Lizenz oder so mal gelernt hatte. Ne? Also die eine Gruppe, die macht irgendwie so einen Parcours, Slalom mit Ball, muss 3 Runden laufen und währenddessen machen die anderen Torschussrundlauf. Und wenn die eine Gruppe mit diesen 3 Runden fertig ist mit dem Laufen, dann sagen sie alle Stopp und dann dürfen die anderen nicht mehr schießen. Ne? Solche Sachen haben wir immer, dann wird gewechselt und dann versucht man natürlich so schnell wie es geht diesen Parcours zu machen 3-mal, damit die anderen keine Zeit haben, Tore zu machen. Ne? Und solche Sachen, das hat mir immer als Trainer sehr, sehr viel Freude einfach gemacht. Da ging es aber nie um Coaching, da ging es einfach um Spaß, Intensität, viel Schießen, Freude haben. So, das hat mir am meisten, oder macht mir persönlich am meisten Spaß.
Sehr schön. Ja, ist auch ein Spiel, das wir häufig spielen, auch zu bestimmten Kompetenzen. Je nachdem, wie wir die Regeln verändern, geht es dann manchmal ums Thema Verantwortungsbewusstsein oder auch mit dem Thema Umgang mit Drucksituationen. Aber es ist auch eine sehr schöne Spiel- oder Übungsform, die wir gerne nutzen bei uns im Training. Deswegen vielen, vielen Dank dir. Und zum Abschluss haben wir die Kategorie Magisches Dreieck.
Zeit für das magische Dreieck. Mensch, Trainer, Vorbild.
Dabei geht es um die 3 Kategorien, die auch im Podcast-Titel stehen, und zwar Mensch, Trainer und Vorbild. Und du darfst gerne eine dieser Kategorien wählen und dann gibt es eine Abschlussfrage. Und ich muss dann aus der Box ziehen, aus der Kategorie,
wie du willst. Okay.
Das heißt Mensch, also Mensch, Trainer oder Vorbild.
Dann nehme ich Mensch.
Dann nehmen wir den Menschen. Dann ziehe ich hier mal. Oh, ja, spannend. Was war ein Moment, in dem du komplett aus deiner Komfortzone heraus musstest?
Boah, da gab's viele. Vielleicht mal was vom Fußball unabhängig. Früher in der Ausbildung, ich habe es gehasst zu telefonieren. Also ich hatte Angst, andere Leute anzurufen, so Fremde, ne? So einen Kunden anzurufen oder sowas. Und das Schlimmste war für mich, wenn ich dann in so einem, ich war jetzt in der Abteilung Einkauf, dann in der Ausbildung und dann saßen halt 4 Leute und die haben mir zugehört, wie ich anrufen sollte. Und die waren noch ruhig und dann haben die zugehört, was ich sage. Boah, das war für mich ganz, ganz schlimm. Also heute, da kannst du mich hinsetzen, da kann ich auch hier im Seminar noch telefonieren, wenn da 100 Leute sind, gar kein Problem. Aber das war schon, das hat wehgetan, ne? Als ich dann zum Beispiel am Empfang arbeiten sollte, das ist so in der Ausbildung, musste ich halt alles durchlaufen. Ehrlicherweise war ich da auch mal 3 Tage krank, weil mir das so unangenehm war, dort offen zu telefonieren. Ne, auch zu Beginn von Corona, so Videocalls, sowas, was wir jetzt auch zum Beispiel machen, war für mich sehr, sehr unangenehm. Ich mochte das überhaupt nicht. Und dann musste ich sozusagen über meinen Schatten springen und mir das angewöhnen. Aber es lohnt sich dann halt, ne, sich da sich zu trauen und es einfach zu machen, weil dann ist es irgendwann, lachst ja darüber. Jetzt, vielleicht, wenn die Leute das draußen hören, sagen die, was ist das denn für ein Vogel, der hat Angst vorm Telefonieren gehabt, vor Leuten. Aber das ist zum Glück weg. Aber das war so eine Sache, die war auf jeden Fall prägend.
Danke dir, wichtiger und spannender Einblick. Also Grüße gehen raus an Julia. Julia hat da immer noch ab und zu Probleme. Es wurde aber auch deutlich besser mit dem Telefonieren, weil wir hatten es da auch, dass halt manchmal Telefonieren effizienter ist als eine Mail schreiben. Und da haben wir im Team auch ein bisschen mehr gelernt, also alle zusammen, dass wir häufiger anrufen. Ich hatte da irgendwie noch nie Probleme mit, aber es gibt einige, die, glaube ich, da relaten können mit dem Thema. Vielen, vielen Dank dir, Markus. Ich glaube, das waren unfassbar wertvolle, spannende Einblicke. Und ich weiß, du hast ja auch, ich hatte es ja vorher schon eingangs gesagt, dass du auch einen eigenen Podcast hast. In dem war ich auch mal zu Gast. In den könnt ihr natürlich gerne reinhören. Aber das sind ganz, ganz, ich weiß nicht, wie viele Podcast-Folgen hast du? Das weißt du das auswendig oder treffe ich dich auf den falschen Fuß hier?
330 oder so, also über 300 auf jeden Fall.
Und der Podcast heißt Technik vor Taktik. Und da gibt es ganz, ganz viele, viele spannende Gäste. Nicht nur mich, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen, wo ihr einfach mal reinschauen könnt. Wir hauen es natürlich in die Shownotes, wir packen das natürlich auch alles in unsere sozialen Kanäle rein. Ich weiß, Markus, ich kenne das selber, so Eigenvermarktung ist ein bisschen blöd, aber erzähl doch kurz vielleicht nochmal ganz knackig, du hast eine eigene Ausbildung auch, die man bei dir machen kann zum Techniktrainer. Vielleicht ganz kurz und knapp, in wenigen Sekunden, was beinhaltet die und wie lange dauert die und warum macht es Sinn, dass die Zuhörer sich da anmelden?
Ja, also wenn die Sachen, die ich vorhin schon gesagt habe, spannend klingen, zum Beispiel mal nach Fehlerbildern eher zu gucken als nach idealtypischen Bewegungen, wenn man Lust auf Coaching hat, nach individuellen Lösungen, das heißt nicht, dass jeder eine einzelne Korrektur braucht, aber der eine Teil der Gruppe braucht die Korrektur und der andere Teil vielleicht die. Das habe ich halt alles aufbereitet für alle Techniken und für alle Fehlerbilder. Das heißt, wenn du sagst, okay, nach innen, dann sind das die Top 5 Coaching-Punkte und Coaching-Punkt 1. Dann hast du direkt 7 abgeholt von 10 und so weiter. Dann noch immer ein paar Denkanstöße dabei, wie man vielleicht Technik so ein bisschen neu denken kann, wie man strukturieren kann. Das kann man in Präsenz machen. 2 Tage bei mir in Krefeld zum Beispiel oder in Ochtrup. Da habe ich immer so 3, 4 Termine im Jahr, wo man das vor Ort machen kann. Man kann sich das in den Verein holen und sagen, ey, wir sind hier 5 Trainer und Trainerinnen, wir wollen das zusammen organisieren, das geht auch. Und online habe ich es ja zum Glück staatlich anerkannt und zertifizieren lassen von der ZFU. Da macht man es als Fernlehrgang, das ist dann 3 Monate. Dann on demand kannst du dir Videos angucken, Aufgaben machen und so weiter. Dann hast du nur 3 Videocalls mit mir. Das ist dann sogar noch ein bisschen umfangreicher als die Präsenzveranstaltung, weil man einfach alles noch ein bisschen mehr in Ruhe sich angucken kann, als dann geballt vielleicht an den 2 Tagen. Wobei an den 2 Tagen hast du halt auch andere Leute dabei, Praxis. Das ist natürlich auch, hat auch seine Vorteile. Ja, und sonst mache ich halt gerne Vereins-Workshops, die natürlich dann auch günstiger sind als die Komplettausbildung, wo ich dann so Intensivworkshops mache, das buchen die meisten, so 3 Stunden Workshops sind das, Theorie und Praxis dann im Club, in der normalen Trainingswoche mit den Jungs und Mädels auf dem Platz und so Impulsvorträge mache ich und Tagesworkshops. Tagesworkshop wäre jetzt so ein 6, 7 Stunden, wo man dann den ganzen Tag an Sachen arbeitet.
Ja, mega. Also ich glaube, für jeden was dabei. Es gibt keine Ausreden. Selbst jetzt mit dem Online. Das heißt, ich kann das auch von zu Hause aus bequem machen. Und deswegen schaut euch das gerne an. Ist absolut zu empfehlen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Es waren, glaube ich, sehr, sehr schöne Einblicke für uns, als auch für die Zuhörer. Und dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder mit Perspektivwechsel, Mensch, Trainer, Vorbild. Dann wieder mit gewohnt Julia und mir. Vielen, vielen Dank dir, Markus.
Ich habe zu danken. Dankeschön.
Das war Perspektivwechsel. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast, folge uns auf deiner Lieblingsplattform und teile uns deine Gedanken mit. Bis zur nächsten Folge, wenn wir gemeinsam wieder die Perspektive wechseln.